Simon Harlow, Spurschaden, gelesen von Peter Bieringer. 1. Offenbarung, Kapitel 12.
Was für ein armes Schwein!
Der andere sieht auch übel aus. Verdammt, fehlt ihm etwa ein Bein? Fragte ihr Mann mit rauer Stimme.
Nein, das ist vom Schnee verdeckt. Bei dem scheint noch alles dran zu sein.
Die Hunde, erhalt doch die Hunde zurück!
Das war ein größeres Kaliber aus der Ferne. Von denen hier hat keiner eine Waffe gezogen, da liegt keine. Die haben das nicht kommen sehen.
Der Kopf sieht wie eine zerfetzte Wassermelone aus.
Yep.
Wir sollten vorsichtig sein. Vielleicht treibt der Schütze sich hier noch herum.
Glaube ich nicht. Der oder die sind vermutlich schon längst über alle Berge. Sicher haben die Hubschrauber nach denen gesucht.
Riechst du das auch?
Ja, aber das kommt nicht von uns. Der Wind weht das hierher.
Melone.
Ja, Melone.
Was?
Melone, sagtest du schon.
Ich sagte Wasser. Ach du Scheiße, das hat der gesagt.
Die kräftige Frau wankte.
Der lebt noch.
Vorsicht, der Hals.
Wie kann man mit so einem Hals noch sprechen?
Verdammt, Ecke, reiß dich zusammen. Der hört uns doch.
Sie werden wieder ganz gesund,
flüsterte eine weibliche Stimme zärtlich, nah an Thomas' Ohr. Und auch wenn Thomas das alles wie in Trance wahrnahm, konnte er eines doch mit Sicherheit sagen. Die Frau log. Er hatte ein Gespür dafür, wenn jemand bewusst die Unwahrheit sagte. Thomas erwachte. Kein Schmerz, Angst trieb ihm die Tränen in die Augen. Hilflos schaute er sich um. Sein Hals schien fixiert zu sein. Nein, nicht nur der Hals. Sein gesamter Körper war an einem Bett festgeschnallt. Die Finger konnte er bewegen. Das war aber auch schon alles. Gott, die Füße, dachte er entsetzt und beruhigte sich wenig später. Die Bettdecke bewegte sich im unteren Bereich. Er war also nicht gelähmt. Die Beine ließen sich minimal drehen. Das war keine Einbildung. Verschwommen sah er einige blinkende Gerätschaften und einen bunten Blumenstrauß. Krankenhaus, schoss es ihm durch das Hirn. Und das mit leichten Schmerzen verbundene Einatmen sorgte für Gewissheit. Er hasste diesen typischen Geruch, diese trockene, abgestandene Luft. Dann streifte sein Blick wieder kurz den Strauß frischer Blumen. »Von Judith sind die sicher nicht. Die hätte mir ein Trockengesteck hingestellt«, dachte er. »Zwei Wochen Urlaub am Strand hatte sie sich gönnen wollen, nach der Abtreibung, nach dem Streit. Ob sein Vater auch hier lag, einige Zimmer weiter? Was war mit Sven? Was war eigentlich passiert?« Das waren die Fragen, die er sich stellte. Und er dachte auch an seine Mutter, die vermutlich weiterhin unerreichbar in dem kleinen Mini-U-Boot irgendwo im Atlantik auf Tauchgang war. Alles für die Forschung. Langsam fielen Thomas' Augenlider zu. Da war wieder dieser Wunsch nach Schlaf. Nur eines, das wollte er unbedingt noch austesten. Was war mit seiner Stimme? Wie laut könnte er sich äußern?
»Konzentration«, befahl er sich innerlich,
und mit festem Willen und letzter Kraft entwich seinem Mund ein schwaches
»dicke Titten«.
Danach folgte ein nach außen hin nicht sichtbares Lächeln, dann der Schlaf. Der Polizeioberkommissar im Ruhestand legte die Unterlagen zur Seite und stand auf. Hastig schritt er zu dem nur wenige Meter entfernten Krankenbett, schaute angespannt in das bekannte Gesicht. Nichts. Die Augen waren geschlossen, die Lippen bewegungslos. Er hätte schwören können, dass er ein »Bitte trinken« gehört hatte. Einen Moment lang stand er nur so da, ballte unbewusst seine mit zahlreichen Altersflecken übersäte rechte Hand zur Faust. Dann drehte er sich zur Seite und ging zu dem gewohnten Platz. Ein Glas Wasser war genau das, wonach ihm jetzt war. Dass Wilfried Schmidts Hand einschließlich des Unterarms beim Einschenken deutlich zitterte, hing mit dem lange zurückliegenden Unfall zusammen, bei dem ihm ein Fahrschüler mitsamt seinem Lehrer hinten drauf gefahren war. Eigentlich wusste er ganz genau, dass man das dabei meist auftretende Schleudertrauma auskurieren musste. Aber damals hatte er einfach zu viel um die Ohren gehabt, mit dem nun sichtbaren Ergebnis: ein Zittern in den Händen und Unterarmen, selbst bei geringer körperlicher Anstrengung. Die Muskelstränge im Nacken- und Schulterbereich hatten Schäden davongetragen. Das war vor allem deshalb ein Ärgernis, weil jeder Außenstehende diese Bewegungen mit dem geistigen Verfall der Person in Verbindung brachte, die Parkinson'sche Krankheit oder ähnliches. Er konnte zwar dem Zittern bewusst entgegenwirken, allerdings nur, wenn es ihm gerade auffiel, und das war eher selten der Fall. Abgesehen von diesem äußerlichen Schönheitsfehler fühlte er sich für sein Alter noch recht fit. Zumindest so fit, dass ihn seit den Ereignissen der letzten Tage nichts mehr zu Hause halten konnte. Erst recht nicht seine Frau. Er liebte seine Frau, und seine Frau liebte ihn. Allerdings genügten beiden die gemeinsamen Abend- und Nachtstunden. Jedes darüber hinaus stattfindende engere Zusammensein führte unweigerlich zu Spannungen. Das Glas war gefüllt. Schmidts Blick streifte die Unterlagen. »Wir kriegen euch«, sprach er leise drohend vor sich hin. Es folgten mehrere kräftige Schluckgeräusche. Das Glas war leer. Es würde nicht einfach werden, den Ermittlungsverlauf zukünftig zu verfolgen. Kontakte hatte er viele, doch in diesem Fall war nun eine spezielle Sondereinheit tätig. Dass es sie gab, wusste er. Aber wer oder was genau dahinter stand, wer der eigentliche Befehlshaber war, das hatte ihm niemand sagen können. Dieser arrogante Haufen machte eher den Eindruck eines militärischen Stoßtrupps als einer reinen Aufklärungseinheit. Etwas Geheimnisvolles musste auf der Bergspitze geschehen sein. Und etwas Grauenhaftes. Der alte Kommissar runzelte die Stirn. Die Aufnahmen des Tatorts wurden vor seinem Auge fast lebendig. Bei der Suche nach den Kindern soll also ausgerechnet Ihr Team von der Spurensuche rein zufällig auf den Übergabeplatz eines mächtigen Drogenkartells gestoßen sein? »Ein weit abgelegenes, gutes Versteck«, dachte er sich. »Warum eigentlich nicht?« Ein bestochener Pilot von der Bergwacht und die etwas größer verlaufende Flugroute des Hubschraubers wären nicht außergewöhnlich aufgefallen. Auch wenn diese Region, von den Bewohnern des Klosters einmal abgesehen, nahezu menschenleer war. Und doch, da war etwas, das ihn nicht zur Ruhe kommen ließ. Warum sollte jemand fast die gesamte Bergspitze abfackeln, um dann noch Drogen als Beweismittel zurückzulassen? Zeitdruck? Unwahrscheinlich. Schmidt hielt unbewusst den Atem an. So als könnten die Flammen jederzeit wieder neu entfacht werden, als könnte der Geruch verbrannten menschlichen Fleisches aus den vor ihm liegenden Beweisfotos bis zu ihm vordringen. »Verdammt«, fluchte er, »hatten die denn ständig irgendwelche Flammenwerfer dabei? Bei diesen Temperaturen ist es doch eigentlich unmöglich, solch eine vernichtende Feuerfront zu legen.« Schmidt seufzte, und er schwieg. In jedem einzelnen Haufen verkohlter Überreste sah er den ehemaligen Kollegen, den guten Kumpel. Keiner hatte eine Waffe gezogen gehabt. Diese steckten bei jedem noch im Halfter. Das war auch eine dieser Unstimmigkeiten, die ihn verunsicherte. Wenigstens einer der fünf hätte doch die Zeit haben müssen, seine Waffe zu ziehen, sei es auch nur aus einem reinen Reflex heraus. So schnell können die doch nicht alle überrascht worden sein. Der Kommissar im Ruhestand sackte auf dem bequemen Stuhl mit der angenehmen weichen Polsterung leicht in sich zusammen. Kurz darauf schnarchte er, unruhig und laut.